Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mal lustig, mal derbe, oft auch respektlos. Am politischen Aschermittwoch stand heute wieder die verbale Attacke auf den politischen Gegner im Mittelpunkt. Auch mit großen Gesten wie hier von CSU-Chef Söder in Bayern. Da hat das lange Tradition, aber auch in anderen Regionen wurde wieder gespottet und gemeckert. Rechts gegen links, grün und rot gegen schwarz, alle Parteien haben kräftig ausgeteilt. Kanzler Merz ließ es zunächst ruhig angehen.
Der Kanzler tritt erst am Abend auf bei der CDU Rheinland-Pfalz in Trier, einen Monat vor der Landtagswahl. Nicht polternd, sondern nachdenklich. Ernste Worte in ernsten Zeiten. Dazu zählt Merz auch die wirtschaftliche Lage. Da die meisten Beschäftigten in mittelständischen Betrieben arbeiteten, sei die von der SPD angestoßene Erbschaftssteuerdebatte verheerend.
Bitte, liebe Sozialdemokraten, macht euch die Mühe, unterscheidet mal zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Wir wollen das Betriebsvermögen entlasten und nicht das besonders hohe Privatvermögen. Den Unterschied haben wir im Erbschaftssteuergesetz gemacht, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Mehr als 600 Kilometer entfernt in Passau hat CSU-Chef Söder am Vormittag deutlich mehr Schenkelklopfer geliefert, allerdings weniger Rundumschläge gegen die politische Konkurrenz als zuletzt. Dafür legt Söder bei seiner Forderung nach eine Stunde mehr Arbeitszeit pro Woche.
Was? 12 Minuten pro Werktag ist? 12 Minuten? Statt um 16 Uhr sagen wir um 16.12 Uhr gehen. Das zerstört natürlich ganze Lebensbiografien, ich weiß.
Beim Koalitionspartner kommt das nicht gut an. SPD-Chef Klingbeil hält sich zwar ebenfalls mit Kritik an der Union zurück, betont aber:
Was wir nicht zulassen werden, ist, dass Politik von oben herab auf fleißige Menschen in diesem Land schaut und denen sagt, dass sie besser werden müssen, damit wir vorankommen. Das ist doch nicht unser Stil, liebe Genossinnen und Genossen.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge, wirft der Bundesregierung vor, zu wenig für den Ausbau erneuerbarer Energien zu tun, ganz besonders Energieministerin Reiche. Und Dröge bezieht sich auf die Forderung von CSU-Chef Söder.
Er hat ja gesagt, es wäre gut, wenn die Deutschen alle ein bisschen mehr arbeiten würden. Bei Katharina Reiche kann ich das nicht sagen. Ich muss sagen, jeder Tag, wo diese Frau nicht arbeitet, ist ein guter Tag für die Energiewende.
Statt Geld für Entwicklungshilfeprojekte auszugeben, sollte es in deutsche Infrastruktur, etwa in Schulen und Krankenhäuser, fließen, fordert der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Wir wissen ganz genau, was auf dem Reichstag geschrieben steht. Da steht nicht der Ukraine, da steht nicht der Welt, da steht auch nicht Europa, da steht dem deutschen Volke.
Mehr Solidarität mit den Älteren fordert der Parteichef der Linken, Van Aken. Damit alle Menschen in Würde altern können, brauche es ein anderes Rentensystem.
Und das Geld würde doch für alle reichen, wenn erstens alle einzahlen und wenn alle gleich viel Prozente einzahlen. Darum geht's doch.
Bürgernähe und einfache Botschaften, so lautet das Motto beim politischen Aschermittwoch im Superwahljahr 2026.
Stundenlang Videos gucken, mit Freunden chatten und alles Mögliche posten. Das macht vielen Kindern und Jugendlichen Spaß, aber es kann auch zum Problem werden und sogar krank machen. Jetzt hat sich Kanzler Merz zu dem viel diskutierten Thema geäußert. Er befürwortet ein Social-Media-Verbot für Minderjährige. Im Vordergrund müsse der Schutz der Kinder stehen, sagte Merz dem Politik-Podcast Machtwechsel. In Solingen wird ein Social-Media-Verbot gerade getestet.
Endloses Scrollen, ständige Ablenkung. In Solingen hatten sie genug davon. Schulen und Familien haben sich gemeinsam verständigt. Kein Social Media mehr für Fünftklässler in der Schule und zu Hause.
Die Eltern, die haben einen Absichtsvertrag unterschrieben, das Projekt zu Hause fortzusetzen und diesen Social Media Konsum, der für diese Jahrgänge ja sowieso überhaupt gar nicht gedacht ist, einzuschränken.
Seit August läuft das Projekt. Inwiefern sich die Eltern tatsächlich daran halten, könne die Schule nicht kontrollieren, sagt der Direktor. Der Schulalltag habe sich durch das Verbot aber zum Positiven verändert. Die Pausenhöfe seien wieder lebendiger geworden. Für einzelne Eltern sei es schwierig, Smartphone- oder Social-Media-Nutzung ihrer Kinder einzuschränken.
Was es braucht, ist eigentlich, dass wir das kollektiv als Gesellschaft angehen, dass 10, 20 Eltern einer Klasse sagen, und mein Kind kriegt in der 5. Klasse kein Smartphone. dann wird ihr Kind nicht zum Außenseiter. Sie können immer auf die 19 anderen verweisen, die eben auch kein Smartphone haben.
Anastasia Pick vertritt die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Im Moment fastet die 13-Jährige soziale Medien freiwillig. Ein Verbot lehnt sie ab.
In heutiger Zeit ist nicht mehr alles über Zeitungen oder über Briefe oder über E-Mails. Man macht das hauptsächlich nur noch über Social Media, über Snapchat, TikTok. Da gibt es ja auch Chats, mit denen man untereinander schreiben kann.
Social Media sei zu wichtig geworden für das Leben junger Menschen, um es einfach zu verbieten. Stattdessen solle man Kinder im richtigen Umgang damit schulen. Doch auch sie weiß, die Verbotsdiskussion wird weitergehen.
Wir bleiben in der digitalen Welt. Wer in der App oder auf der Internetseite der Deutschen Bahn nach Tickets sucht, hat seit gestern häufig Probleme. Es läuft ein Cyberangriff auf die Buchungs- und Auskunftssysteme mit zeitweise massiven Störungen. Das Ausmaß sei erheblich, so die Bahn. Kundendaten seien nicht gestohlen worden.
Eine Reise planen oder eine Fahrkarte kaufen, das ist über die App der Deutschen Bahn und die Internetseite des Staatskonzerns seit gestern Mittag nur noch ab und zu möglich, wegen eines Cyberangriffs.
Ich hatte schon überlegt, ich komme aus der Provinz, aus Neuruppin, wo ich dann da die Fahrkarte herkriege.
Ich konnte gestern kein Ticket buchen, auch für die Geschäftsreise. Von daher war es schon ein bisschen nervig.
Das ist jetzt kein Problem speziell der Bahn, sondern es ist ein grundsätzliches Problem von Cybersicherheit in der Industrie.
Die Deutsche Bahn, kurz DB, äußert sich heute nur schriftlich. Die IT-Angriffe dauerten an. Die aktuelle Attacke ist gezielt auf die DB gerichtet und ist in Wellen erfolgt. Das Ausmaß ist erheblich. Unsere Abwehrmechanismen greifen. Zu Spekulationen über Hintergründe werden wir uns nicht äußern. Wir stehen in engem Austausch mit den Bundesbehörden. Einige IT-Experten vermuten, dass russische Hacker hinter der DDoS-Attacke mit massenhaften Zugriffen auf die Internetseite stecken könnten, wie auch in den vergangenen Wochen.
Häufig wollen die Angreifer damit eine Lösegeld erpressen oder auf einen Missstand hinweisen oder überhaupt Aufmerksamkeit erlangen, vielleicht auch auf die Verwundbarkeit von Infrastrukturen hinweisen. Aber mehr als dass hier das Ticketsystem ausfällt, passiert eben auch nicht.
Die Deutsche Bahn teilte mit, Kundendaten seien nicht geklaut worden. Ob der Cyberangriff heute im Zusammenhang mit Attacken gegen Unternehmen in NATO-Staaten steht, wird laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik derzeit noch ermittelt.
Deutschland und Indien wollen im Bereich künstliche Intelligenz stärker zusammenarbeiten. Am Rande eines KI-Gipfels in Neu-Delhi haben Bundesdigitalminister Wildberger und sein indischer Amtskollege einen KI-Pakt geschlossen. Dieser sieht gemeinsame Projekte etwa in Industrie, Energie, Gesundheit oder Landwirtschaft vor. Und er soll auch dabei helfen, Studierende und Fachleute aus Indien zu gewinnen. In Indien wächst der Bereich der künstlichen Intelligenz rasant.
Diese Frauen aus Delhi füttern die künstliche Intelligenz mit Informationen darüber, wie ein Jaguar oder ein Tisch aussieht, im Fachjargon Datenkennzeichnung. Das ist für mich der Einstiegsjob. Langfristig will ich Datenanalystin werden. Fast 500.000 Menschen arbeiten im indischen KI-Sektor, der weltweit am schnellsten wächst. Wir haben bei der KI ein Potenzial für Billionen Dollar Umsätze. Schon fürs nächste Jahr wird mit 17 Milliarden Dollar gerechnet und das geht weiter. Kein Wunder, dass der 4. internationale KI-Gipfel hier stattfindet, mit etwa 250.000 Besuchern aus mehr als 100 Ländern. Im Mittelpunkt die Tech-Giganten aus den USA. Auch die deutsche Wirtschaft ist vertreten und der Bundesdigitalminister. Mit Indien wird ein Digitalabkommen geschlossen. Es geht um den Austausch von Know-how.
Genauso wichtig ist es uns eben, das mit unseren Standards, mit unserem Sicherheitsverständnis zu machen, auch auf ethischer Basis, auf unseren Werten. Das machen wir auch mit Kanada und natürlich in der Europäischen Union. Und ich glaube, das ist dann auch ein ganz wichtiger Unterscheidungsmerkmal.
Auch der Austausch von Talenten soll intensiviert werden. Und da kommen womöglich Sie wieder ins Spiel.
Die elektronische Patientenakte wurde vor einem Jahr eingeführt und sollte den Alltag erleichtern. Denn in der EPA werden unter anderem medizinische Befunde, Laborwerte und Medikationen gespeichert. Doch der Hausärzteverband und die Verbraucherzentralen üben nun heftige Kritik. Die EPA sei nicht praxistauglich, sie müsse dringend verbessert werden. Es gebe massive Störungen und Ausfälle. Nur etwa 5% der Versicherten nutzten das Angebot, doch es gibt auch positive Erfahrungen.
Ja, guten Morgen. Sie kommen.
Britta Schmidt ist Hausärztin in Berlin-Schöneberg. Die EPA ist für sie längst Praxisalltag. Falls ihre Patientinnen und Patienten zustimmen, natürlich.
Also ich sehe den Vorteil, dass Daten, die wichtig sind, von allen gesehen werden. Also zum Beispiel Menschen, die viele Medikamente nehmen, sich einen neuen Arzt suchen, dass man eben nicht mehr von vorne anfängt, sondern einfach sofort sieht, was nimmt der Patient ein, um das dann entsprechend umzusetzen.
Verbraucherschützer kritisieren, die Anmeldung sei noch zu umständlich.
Wer das selber versucht, kennt es ja. Man braucht viele Anmeldevorgänge. Die Apps sind alle sehr unterschiedlich bei den Krankenkassen. Viele scheitern schlichtweg schon beim Zugang.
Außerdem könne man in der EPA nicht gezielt genug auswählen, wer welche Gesundheitsdaten sieht oder eben nicht. Die Krankenkassen würden die Zusammenschau der Daten in der EPA gern nutzen, um vor möglichen gesundheitlichen Problemen zu warnen, vorsorglich.
Dann würden wir gerne jemanden darauf hinweisen dürfen, hört zu, lieber Versicherter, liebe Versicherte, folgendes Problem deutet sich an, geh doch zum Beispiel zu Ärztin A oder Arzt B.
Hausärztin Britta Schmidt in Berlin schätzt, dass etwa 3/4 ihrer Patienten einverstanden sind mit der EPA, aber bisher höchstens 5-10% sie auch aktiv selbst nutzen.
Es ist ein seltener Gleichklang. Für die Christen hat heute die Fastenzeit begonnen. Für die Muslime beginnt der Fastenmonat Ramadan. Der Beginn des Ramadan wird traditionell durch das Erscheinen der Neumondsichel bestimmt. Millionen Muslime weltweit verzichten dann von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang auf Essen oder Trinken. Auch viele Christen üben Verzicht und wollen ihren Glauben stärken.
Die Fastenzeit beginnt für sie frühmorgens. Kurz nach 8 nehmen etwa 40 Gläubige im Kölner Dom das Aschenkreuz entgegen. Es soll daran erinnern, dass das irdische Leben begrenzt ist und zur inneren Einkehr einladen. Etwa alle 30 Jahre starten Christen zeitgleich mit den Muslimen in die Fastenzeit. Domdechant Robert Kleine, der selbst heute Morgen das Aschenkreuz entgegennimmt, sieht darin eine Chance, dass die unterschiedlichen Religionen mehr aufeinander zugehen könnten.
Dass wir überlegen, naja, wie leben wir denn eigentlich auch so, wie es Gott gefällt. Und das ist eben nicht mit Gewalt, das ist nicht mit Krieg, das ist nicht mit einem Verletzen in Taten, mit Waffen, aber vor allem auch nicht mit Worten. Und dass man das gemeinsam tut als Weltreligionen, das finde ich dann in diesem Jahr ein schönes Zeichen.
In diesem Kölner Supermarkt machen viele Muslime ihre letzten Einkäufe für den Ramadan. Im Vergleich zu den Christen verzichten die Muslime nicht 40 Tage lang durchgehend auf eine Sache wie Alkohol, Zucker oder Handy, sondern fasten komplett von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der Grundgedanke dahinter ist aber ziemlich gleich.
Das Ziel Ramadans ist, dass man ein bisschen nachempfindet, wie es den Leuten geht, die das wirklich nicht haben. Und das möchten wir nachahmen.
Hat mit dem Glauben zu tun und ich finde, es ist eine schöne Zeit, in der man sich näher kommen kann, viel mit der Familie zusammen zu tun hat.
Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld wurde mit Sonnenuntergang die festliche Beleuchtung für den Ramadan eingeschaltet. Für die Muslime hat damit auch die Fastenzeit begonnen.
Es war ein Tag der großen Emotionen für das deutsche Team bei den Olympischen Winterspielen. Tränen der Enttäuschung im Slalom folgten Tränen der Freude im Langlauf.
Es ist der Tag der Überraschung im Langlauf. Laura Gimler und Coletta Rizek gewinnen Bronze im Teamsprint mit einer halben Skilänge zu Edelmetall. Ein emotionaler Erfolg auch für Rizeks Bruder Johannes, der in der nordischen Kombination bereits 4 olympische Medaillen gewonnen hat.
Jetzt fange ich auch schon an. Die Unterstützung von ihm zu bekommen, ist so, so schön. Oh Gott, Olympia macht was mit einem.
Es ist auch der Tag eines sportlichen Dramas. Slalomfahrerin Lena Dürr, eingefädelt am ersten Tor. Medaille vergeben, schon wieder, denn bereits vor 4 Jahren in Peking hat Dürr im Slalom Edelmetall knapp verpasst.
Deswegen bin ich da oben noch gestanden und da denkt man sich, irgendwie, man kriegt noch einen Rerun, weil es gar nicht ankommt irgendwie im Hirn, dass es schon vorbei ist, bevor es überhaupt losgeht.
Bereits gestern Abend präsentiert Team Deutschland einen kompletten Medaillensatz. Im Zweierschlitten räumen die Bobfahrer alles ab. Allen voran Johannes Lochner, der Berchtesgadener, nimmt der teaminternen Konkurrenz über eine Sekunde ab und feiert sein erstes Olympiagold.
Und wir schauen zum Schluss aufs Wetter für morgen Donnerstag, den 19. Februar.
Zwischen dem Hoch über der Ostsee und dem Tief über Frankreich treffen kalte und milde Luft aufeinander. Dadurch breiten sich in der Nacht kräftige Niederschläge vom Südwesten zur Mitte aus. Es schneit verbreitet länger kräftig. Im Südwesten und Süden regnet es mehr und mehr, stellenweise ist Glatteis möglich. Am Tag schneit es vom Niederrhein bis nach Franken verbreitet, im Süden teils Schneeregen, im Südwesten ab und an Regen. In der Nacht ist es verbreitet frostig, vor allem rund um die Kieler und Mecklenburger Bucht. Am Tag -3 Grad im Erzgebirge, +11 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Freitag im Westen ab und an Regen, im Nordwesten teils Schnee, im Osten und Südosten ist es länger sonnig. Am Samstag regnerisch und Tauwetter, auch am Sonntag immer wieder Regen, am Oberrhein bis 16 Grad, an kleinen Flüssen Hochwassergefahr.
Und in den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir auf die Lage in Gaza und fragen, ob Trumps sogenannter Friedensrat der Region wirklich Frieden bringen kann. Außerdem berichten wir über die zunehmende Bandenkriminalität in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.